do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das tun wir heute, indem wir uns das Titelrennen anschauen der NBA-Saison 2025-26, die ja dann jetzt doch, wir sind im Oktober, Freunde, immer näher rückt und immer näher vor der Tür steht. Ich habe sehr Bock drauf an diesem wundervollen Donnerstag. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Direkt schon mal kleines Sorry, dass diese Folge nicht direkt morgens um 6 in euren Podcatchern gelandet ist. Das lag an mir bzw. an meinem Laptop. Ich hatte technische Probleme gestern. Aber ich hoffe natürlich, dass der Mann, der mir auch heute wieder virtuell gegenüber sitzt, kurz vor seinem Trip nach München City, der heute ansteht, keine technischen Probleme hat. In keiner Situation, in keiner Lage seines Lebens. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke dir wie immer für die wundervolle Einleitung. Ja, mir geht's wunderbar. Ich freue mich sehr aufs Oktoberfest, die Wiesen, mal wieder in München zu sein. Hat ein sehr, sehr schönes Wochenende, aber wer feiern kann, der muss vorher auch noch ein bisschen arbeiten. Und genau das haben wir heute vor. Ich habe richtig, richtig Bock auf diese Folge. Ist mittlerweile auch schon eine jährliche Tradition. Ja, unsere allererste Double Step Back Podcast Folge behandelte damals die Contender für die 2022er, 23er Saison. Was macht ein Contender aus? Wir sind damals noch ganz klassisch in die letzten 20 Jahre zurück und haben geguckt, was so die Contending Teams und die Championship Teams so geeint hat, welche Faktoren überall zu finden waren. Und seitdem, im Sommer 2023, im Sommer 2024 und jetzt 2025, haben wir so eine Contender-Folge aufgenommen und haben das jetzt entsprechend heute auch vor. Davor natürlich die obligatorische Frage an dich. Wie geht's? Wie steht's?
Ja, doch, soweit ganz gut. Ich bin sehr, sehr gestresst, habe sehr viel um die Ohren die letzten Tage. Meine Mutter hat sich einer Operation unterzogen. Da war ich jetzt die letzten Tage sowohl im Krankenhaus als auch jetzt, dass sie dann entlassen wurde und zu Hause ist, aber eben noch ein bisschen eingeschränkt ist. Sehr viel da um sie rum, beruflich ziemlich viel los, der Preview-Stress hier bei uns. Ich war im Airball-Podcast zu Gast, ich war bei Jeden Tag NBA zu Gast für Season-Previews. Ich habe 3 Previews für die Got Next-Sonderausgabe geschrieben zu den Sixers, den Suns und den Pacers. Also 3 ganz weirde Teams jetzt in die kommende Saison reingehen. Da werden wir die Teams, über die wir heute sprechen, Spoiler, keines der 3 eben genannten, wird bei mir in der Top 5 landen im Contender-Ranking. Da ist das ein oder andere Fragezeichen, aber da ist dann doch deutlicher, in welche Richtung es gehen dürfte, wenn alles glatt geht. Ja, und sonst auch, die Fußballsaison ist in vollem Gange. Da ist immer Anfang Oktober, also die lokale, regionale Fußballsaison, mit der ich mich für die Zeitung beschäftige. Da ist immer so Ende September, Anfang Oktober die Hinrunde in vollem Gange, Pokalspiele, dann bald schon wieder die Winterpause, deswegen jetzt viele Spiele anstehen und so. Also es ist viel los, aber im Großen und Ganzen möchte ich mich nicht beschweren und es geht mir ganz gut.
Sehr schön. Das freut mich sehr, sehr zu hören. Möchtest du uns kurz erzählen, was wir hier und heute vorhaben in der nächsten Stunde, bevor wir dann zu unseren Headlines kommen, weil gestern und heute Nacht noch 1-2 Dinge passiert sind im NBA-Kosmos?
Ja, sehr gerne. Wir haben, wie du schon angerissen hast, wir werden nicht wie in unserer allerersten Folge nochmal so ganz tief reingehen in die Was macht einen Contender aus? Was braucht es in der jüngeren Vergangenheit-Geschichte? Aber wir werden über mindestens mal 6 Teams sprechen. Wir haben beide eine Top 5 dabei. Ich habe eine große Honorable Mention. Ich weiß nicht, wie viele Honorable Mentions du dabei hast. Es ist mir dann tatsächlich relativ schwer gefallen, ab einem gewissen Punkt noch Teams zu finden, bei denen ich irgendwie einen Case machen kann, dass sie was mit dem Titel zu tun haben könnten. Das Ranking an sich, ich habe es gerade zu dem oft schon gesagt, ist mir deutlich leichter gefallen, als ich gedacht hätte. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da jetzt relativ schnell und relativ ohne Kontroversen durch Rauschen. Ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt über die Teams reden, denen wir die größten Chancen einräumen, im Juni 2026 die Larry O'Brien-Trophäe in die Himmel, in den Himmel zu recken, sagt man. Im Fußball sagt man immer so, ja, die Champions League Trophäe in den Himmel zu recken, tust du ja im Basketball in der Halle nicht wirklich, aber in den Hallenhimmel zu recken, von welcher Halle auch immer. Und davor, du hast es gerade gesagt, der Restricted Free Agency Marathon ist endlich vorbei. Wir haben es geschafft, sowohl Jonathan Kuminga als auch Quentin Grimes haben gestern am 1.10., das ist die Deadline gewesen, für ein eventuelles Unterschreiben des Qualifying Offers, und das hat tatsächlich Quentin Grimes getan, Jonathan Kuminga nicht. Die Grimes-Geschichte hat mich schon ein bisschen überrascht. Also wir hatten ja immer mal wieder über die RFAs gesprochen und da habe ich, meine ich, von Anfang an gesagt, Grimes ist derjenige, bei dem ich am ehesten davon ausgehe, dass man halt da irgendwie eine Lösung findet und dass er nicht die Qualifying-Offer unterschreiben wird. Er ist jetzt derjenige neben Cam Thomas, der das tatsächlich getan hat. Qualifying-Offer 8,7 Millionen. Das bedeutet automatisch eine No-Trade-Clause und Grimes, ja, dieses klassische Bet on himself. Er hat wahnsinnig abgeliefert gegen Ende der Saison, aber das waren dann eben auch Tanking Sixers. Bin ich gleich sehr gespannt auf deine Meinung, ob du der Meinung bist, dass das ein sinnvoller Schritt ist für ihn, hier die Qualifying Offer zu nehmen und dann drauf spekulieren, im nächsten Sommer mehr Kohle zu kriegen. Und natürlich die Kuminga-Geschichte. 2 Jahre, 48,5 Millionen. Ich musste sehr lachen, als ich den ersten Charms-Tweet gelesen habe. The deal has a team option designed for the contract to be ripped up and renegotiated next summer. Übersetzt bedeutet das, der Deal hat eine Team Option. Jede Team Option ist designed to be, falls das gewünscht wird vom Team, ripped up und renegotiated next summer. Ein schönes Beispiel von, dass da Shams Charania sich vielleicht ein bisschen beeinflussen lässt. In dem Fall von Turner, wie heißt der mit Vornamen, der gute Mann? Aaron Turner, der Agent von Jonathan Kuminga. Mhm. Auch da sehr gespannt auf deine Meinung. Da kam es vielleicht, wie es jetzt hätte kommen können, weil eben Jonathan Kuminga 48,5 Millionen, wenn wir das grob runterbrechen, die Hälfte, die er jetzt kommende Saison verdienen wird, das sind dann eben doch an die 25 Millionen. Und im Vergleich dazu, die Qualifying Offer zu unterschreiben und ganz schön viel Geld auf dem Tisch liegen zu lassen, das ist, glaube ich, leichter gesagt als getan. Zumal wir ja auch hier schon besprochen haben, dass die Chance für Kuminga, sich so richtig ins Schaufenster zu stellen für, also hätte er jetzt die Qualifying Offer unterschrieben, er hätte ebenso wie Grimes eine No-Trade-Clause gehabt, hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, hey, ich liefere richtig ab diese Saison und dann unterschreibe ich einen fetten Vertrag im kommenden Sommer, bei wem auch immer, bei einem Team, das halt Capspace hat, und da wird es zumindest ein paar geben. Ich weiß nicht, ob das so eine super realistische Option gewesen wäre für Kuminga. Ich würde es dir überlassen, wo möchtest du anfangen? Bei Kuminga oder bei Grimes? Und ich würde dich bei beiden um deine Meinung bitten, hältst du es für gut aus Teamsicht, hältst du es für gut aus Spielersicht oder aus beiden Sichten oder aus keiner Sicht, je nachdem.
Lass uns mit Quentin Grimes anfangen. Da war ich sehr überrascht, dass das Qualifying Offer unterschrieben wurde, diese 8,7 Millionen. Ich bin ein riesiger Quentin Grimes Fan. Ich habe eine etwas andere Meinung zu Quentin Grimes, als ich zu Jonathan Kuminga habe, weil ich natürlich auch sehe, dass Kuminga mehr rohes Talent und offensichtlichere, krasse Attribute in einigen Bereichen mitbringt. Aber ich glaube, dass Stand heute Grimes der bessere Basketballspieler ist von beiden.
Mhm.
Gerade in dem Kontext, dass beide keine primäre offensive Option sind und Grimes mehr von den Dingen kann und anscheinend auch gerne macht, die es braucht, um an der Seite von Stars gut zu funktionieren. So. Und wenn wir dann darüber reden, dass im kommenden Free Agency Sommer ein bisschen Cap Space da ist, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass jemand wie Quentin Grimes da auch einiges an Kohle bekommt und auch Kohle in dem Ballpark bekommt, in dem er jetzt quasi schon war in den Verhandlungen, wo die Sixers anscheinend keinen Bock drauf haben. Ich halte das für einen großen Fehler, was die Sixers in dieser Grimes-Personal jetzt diesen Sommer gemacht haben. Du bekommst einen wundervollen Spieler durch einen Trade, einen deiner wenigen Lichtblicke der Saison, und dann schaffst du es halt nicht mit ihm zu verlängern jetzt im Sommer. Und das halte ich einen riesigen Fehler von Daryl Morey. Wir reden hier über einen Dude, der in diesen 28 Games für die Sixers in 25 gestartet ist und im Schnitt 22 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists aufgelegt hat. Bei einem ordentlichen 112er Offensivrating, bei fast 60% to Shooting, der gezeigt hat, dass er klasse werfen kann, guter Driver zum Korb ist, die Ballhandling Skills mitbringt, viele gute Moves im Arsenal hat, auch ein fähiger Passspieler durchaus ist und einfach sehr, 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 sehr viele Dinge sehr, sehr gut gemacht hat in diesen 28 Spielen mit den Philadelphia 76ers und dann schaffst du es nicht, so einen Vertrag mit ihm hier auszuhandeln, ist auch gerade mal 25 Jahre jung. Da ist also auch durchaus noch damit zu rechnen, dass da noch einige Entwicklungssprünge vielleicht in Zukunft noch passieren. Und wenn ich Daryl Morey und die Philadelphia 76ers gewesen wäre, dann wäre mir vieles daran gelegen, mit ihm diesen Sommer langfristig zu verlängern. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass das, was er wollte, jetzt so unfassbar astronomisch hoch war und jenseits von Gut und Böse und dass die Sixers hier komplett krass überbezahlt hätten und er eigentlich gar keine Wahl hatten, als das abzulehnen. Also das war schon durchaus auch realistisch. Das war schon durchaus etwas, wo die Sixers ja auch Ja zu hätten sagen können. Sie haben es nicht gemacht und jetzt kann es gut und gerne sein, dass sich die Wege so ähnlich wie bei Cam Thomas und den Brooklyn Nets dann im kommenden Sommer trennen. Und das wäre in meinen Augen ein herber Rückschlag für die Philadelphia 76ers, die natürlich auch jetzt nicht unendlich viel Capspace haben und auch aufgrund des Embiids-Vertrags und des George-Vertrags ja auch ein bisschen gucken müssen, dass sie nicht zu viel Geld rausballern. Aber wenn wir dann über den jungen Kern reden, für diese Zeit nach Embiid, für die Zeit nach George, mit Maxi, mit McCain, mit Edgecombe, der jetzt neu reingekommen ist im Draft, dann hätte ich gerne ein Spieler wie Quentin Grimes dazu auch im Team. Und selbst wenn du sagst, okay, komm, wir haben zu viele Guards, wir wollen langfristig natürlich um McCain und Maxi im Backcourt bauen, so, dann kannst du halt immer noch traden. Aber das ist ein Asset, durchaus, auch für die nächsten Jahre, was man hätte halten können, was man dann noch hätte ummünzen können in Draftpicks oder fähige Spieler auf einer Position, auf der man es dann vielleicht ein bisschen dringender braucht. Und jetzt hat der Dude eine No-Trade-Klausel. Das heißt, die Sixers haben es nicht in der Hand, ihn jetzt in dieser Saison irgendwie zu traden. Plus, er kann im kommenden Sommer als unrestricted Free Agent gehen zu einem Team, was vielleicht mehr Capspace hat als die Philadelphia 76ers. Und dann hast du halt einen echt guten 25-jährigen Spieler verloren für nichts und wieder nichts. Und das halte ich für einen großen, großen Fehler von Daryl Morey. Ich kann mir aber vorstellen, mein Gefühl sagt mir so ein bisschen, dass du das leicht anders siehst.
Ja, ganz leicht anders. Also ich bin nicht ganz so großer Grimes-Fan wie du, aber prinzipiell bin ich schon auf deiner Seite, dass ich der Meinung bin, du hättest das Asset einfach sichern sollen. Ich glaube, bei den Sixers ist sehr, sehr viel darauf ausgerichtet, möglichst viel Flexibilität zu haben in den nächsten Jahren und möglichst jetzt dann vielleicht um die Maxi-Timeline herumzubauen, als jetzt um die Embiid-George-Timeline. Aber da hätte dich ja Grimes jetzt, da hätte er jetzt nicht so perfekt reingepasst, aber er hätte dich ja jetzt auch nicht irgendwie zurückgehalten in den nächsten Jahren. Zumindest nicht, wenn die Mammutverträge von Embiid und George, bei denen übrigens bei beiden
nicht feststeht. Ist halt auch nur ein paar Monate älter als Maxi.
Ja, genau. Bei beiden nicht feststeht, ob sie den Saisonstart miterleben werden auf dem Parkett, was natürlich mal wieder relativ bezeichnend ist. Im Großen und Ganzen glaube ich trotzdem, dass es ein Fehler ist für die Sixers. Ich glaube halt leider auch, und deswegen ist es so ein bisschen eine Lose-Lose-Situation, ich befürchte, es ist auch für Grimes nicht so geil. Weil diese ganze Bet-on-Yourself-Geschichte, die geht halt nur dann auf, wenn du die Chance hast, dich so richtig zu zeigen. Und ich bin mir relativ sicher, dass er die auf dem Level, auf dem er sich in diesen letzten 28 Spielen der Vorsaison gezeigt hat, das, was halt wirklich sehr, sehr krass war, was er da abgeliefert hat. Auf dem Level wird er höchstwahrscheinlich nicht nochmal abliefern dürfen und selbst auf einem allgemeinen Level abliefern dürfen. Diese Guard-Rotation, Jared McCain leider jetzt direkt wieder verletzt, aber der wird zurückkommen und da hoffen wir natürlich, dass er möglichst fit durch die Saison geht. BJ Edgecombe, dritter Pick, kam dazu. Natürlich ganz anderes Spielerprofil als Grimes, aber eben dann doch so ein 6'5 Guard, der da irgendwie auf den Guard-Positionen Minuten sehen wird und möchte. Der alte Kyle Lowry, der alte Eric Gordon, nehmen wir Justin Edwards von mir aus noch mit rein, der ganz gute Flashes gezeigt hat letztes Jahr. Also diese Guard-Rotation und dann natürlich Tyrese Maxey. Diese Guard-Rotation ist halt relativ voll. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt einen Weg, wie Grimes hier 25, 30 Minuten pro Abend durchbrennt und eine hohe Usage hat. Ich glaube, das ist leider ein eher unrealistisches Szenario. Und das ist ja dann für ihn auch nicht ideal. So Capspace im nächsten Sommer schön und gut. Vielleicht müssen wir da im Laufe der Saison mal eine Folge zu machen. Ich glaube nämlich, dass ein bisschen überschätzt wird, wie viel Capspace im nächsten Sommer tatsächlich
auf jeden Fall
machen wird.
Hatte ich neulich auch auf YouTube gesagt. Also ja. Diese Idee, dass jetzt hier die Hälfte der NBA-Teams Capspace haben oder 10 der 30 irgendwie einen Max-Slot freier, das ist halt Quatsch. Du hast die Wizards, du hast die Jazz, du hast eventuell die Lakers, wenn LeBron geht, und du hast die Nets.
Ja. Und vielleicht noch nicht, also wenn zwei ich andere Quentin Grimes Teams, bin,
aber ja. Ein Drittel der NBA wird nicht Max Capspace haben, so wie ich das jetzt an einigen Stellen auch mal gelesen habe in den letzten Wochen.
Und wenn ich Quentin Grimes bin, weiß ich nicht, ob ich unbedingt für die Wizards, Jazz oder Nets spielen möchte.
Ja.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger und ich glaube, es könnte schwierig sein für ihn, sich ins Schaufenster, ins Rampenlicht zu spielen. Das Ähnliche, das habe ich ja gerade bei Kuminga auch schon angesprochen. Vielleicht ist das dann die schöne Gelegenheit, da überzugehen. Ich glaube, bei Kuminga gilt halt das Gleiche. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, warum man sich letztendlich auf der Kuminga-Seite gegen das Qualifying Offer entschieden hat. Weil ich weiß nicht genau, die Warriors sind im ultimativen Win-Now-Modus, haben jetzt mit Horford den nächsten Opa sich damit reingeholt. Klar, das könnte natürlich sein, dass Horford und Green viele Spiele verpassen und deswegen die Minuten frei werden für Kuminga und man ihn einfach braucht. Das stimmt schon auch irgendwo. Aber wenn jetzt alle fit sind, dann wird Jonathan Kuminga da nicht wirklich die Möglichkeit bekommen von Steve Kerr, sich krass zu präsentieren. Da bin ich mir relativ sicher. Und auf der anderen Seite die Warriors, warum das, glaube ich, auch für die Warriors ein Win ist. Vielleicht sogar nochmal ein bisschen ein größerer Win. Also ich würde sagen, bei Grimes habe ich gerade gesagt, lose-lose. Ich finde, hier ist Win-Win. Auf der einen Seite Kuminga, ja. Du hast 15 Millionen mehr sicher in der Tasche, als du es mit dem Qualifying-Offer gehabt hättest. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, 15 Millionen sind viel Geld. Also deswegen, 15 Millionen, das sagt sich immer so leicht, so, ah ja, bet on yourself. Und 15 Millionen sind ein Haufen Geld. Und ich glaube, das würde jedem Einzelnen, der uns gerade hier auf dem Ohr hat, sehr, sehr schwer fallen.
15 Millionen mehr oder weniger. Du musst aber fairerweise dazu sagen, es sind nicht 15 Millionen mehr als das ursprüngliche Angebot der Warriors Anfang des Sommers.
Das stimmt.
Ja. Das sind sehr, sehr viel weniger, die es mehr sind. Nämlich circa nur 1,7 Millionen.
Ja.
Die uns diese letzten drei Monate erspart hätten. Eventuell.
Eventuell. Auf Seiten der Warriors ist es, glaube ich, auch ein Win, weil du halt Kuminga erstmal da behältst. Er ist jetzt de facto ein expiring deal mit dieser Team-Option. Ich glaube, die Warriors brauchen Kuminga. Entweder als Rotationsspieler, der seinen Beitrag dazu trägt, dass dieses Team ein gutes Team sein kann. Oder als Trade-Chip, um jemand anderen reinzuholen, der seinen Beitrag dazu geben kann, dass dieses Team ein gutes Team ist. Die Möglichkeit, Kuminga jetzt bei einem Qualifying-Offer A nicht traden zu können und B dann nächsten Sommer zu verlieren, wäre so das schlechteste Outcome gewesen für die Warriors. Und so hat man ihm jetzt einen Vertrag gegeben, der sich in Grenzen hält, zahlt ihm diese 48,7 Millionen, die kannst du ihm ja auch zahlen, wenn du willst. Also wenn du im Sommer Kuminga eine geile Saison hatte, okay, dann behältst du ihn halt. Wenn nicht, was ich für wahrscheinlich halte, dann kannst du ihn traden, kannst ihn nächsten Sommer in irgendeinem Sign-and-Trade benutzen, whatever. Es ist eine Win-Win-Situation, glaube ich, auch wenn Jonathan Kuminga, aber das war von vornherein klar, das wäre mit dem Qualifying-Offer nicht anders gewesen, sich nicht in einer geilen Lage befindet. Also ich rechne nicht unbedingt mit einem Kuminga-Breakout hier, leider.
Auf jeden Fall, will das jetzt nicht alles nachplappern. Win-Win waren auch meine Gedanken. Vor allem die Flexibilität, die du gerade schon angesprochen hast, die die Warriors jetzt haben. Sie können ihn traden ab dem 15. Januar. Sie können dann im Sommer sich überlegen, ob sie ihn ziehen lassen, ob sie ihn weiter traden, ob sie ihn behalten wollen. Und diese Flexibilität ist halt eine Menge wert. Und mehr war da jetzt auch nicht drin für die Warriors, die jetzt in meinen Augen das Beste draus gemacht haben und die ja auch nicht groß abgewichen sind von dem, was sie ursprünglich Kuminga angeboten haben. Ich hatte das hier heute nochmal gesehen gehabt. Also das erste Angebot der Warriors waren 21,7 Millionen im ersten und dann 23,4 im zweiten mit Teamoptionen. Und was er jetzt am Ende angenommen hat, waren 22,5 im ersten und 24,3 im zweiten. Was halt am Ende nur 1,7 Millionen Unterschied sind auf diese beiden Jahre. Er hat noch einen Trade-Kicker mit drin von 15%, der wäre ursprünglich nicht mit drin gewesen. Das kann am Ende natürlich auch nochmal die eine oder andere Million ausmachen, aber man muss den Warriors schon Credit geben, dass sie hier nicht groß abgewichen sind von dem, was sie ursprünglich angeboten haben. So im Großen und Ganzen auch hier kein gutes Asset-Management von den Warriors. Das hätte man in den letzten Jahren auch anders lösen können, indem man ihn schon eher tradet oder eher mit ihm verlängert. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass die Warriors sich ja trotzdem nicht gut angestellt haben, weshalb es mir schwerfällt, hier von einem echten Win zu reden, weil das ist so eine nicht geile Situation, dass es mir schwerfällt, die Warriors hier als einen der Gewinner jetzt zu bezeichnen. Aber wenn wir jetzt einfach nur betrachten, was sie Anfang des Sommers angeboten haben, wie der Sommer verlief und wo sie jetzt am Ende rausgelandet sind, wäre ich dann am Ende des Tages auch bei einer Win-Win-Situation, weil die Warriors am Ende da nicht groß von abgewichen sind, sich hier nicht haben unterkriegen lassen von der Media-Press-Tour des Agenten, beziehungsweise das kommen gar nicht zum Mini-Players-Only-Camp von Jimmy Butler nach San Diego gereist ist, das Kuminga nicht bei Media Day, aber die Warriors haben ihr Ding gemacht, sie haben mit Horford sich geeinigt, sie haben sich mit Gary Payton geeinigt, sie haben sich mit D'Anthony Melton geeinigt und man hat jetzt am Ende etwas rausgearbeitet mit Kuminga, mit dem beide Seiten zumindest für den Moment, denke ich, sehr, sehr gut erleben können und wir können froh sein, dass die Situationen von Grimes und Kuminga jetzt geklärt sind und dass es dann endlich auch losgeht mit Basketballspielen. Ich hatte es neulich schon mal gesagt gehabt, die Warriors könnten eigentlich einen John von Kuminga sehr, sehr gut gebrauchen bei ihrer Titeljagd und ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt gleich über sie reden, als mindestens mal Honorable Mention. Ich sehe halt aber weiterhin nicht, wie das funktionieren soll. Dafür, dass Kuminga wirklich einen guten Impact bei diesem Team hat, müsste er eine ganz andere Rolle einnehmen, müsste ganz andere Skills auf dem Parkett zeigen, müsste vom Mindset her ganz anders auftreten, um sich da zu integrieren. Und erstens sehe ich das nicht, weil er es bisher nie gezeigt hat. Zweitens will er sich jetzt auch in diesem Jahr beweisen, was für mich noch ein Grund weniger ist anzunehmen, dass er sich jetzt in die Ecke stellt, Catch-and-Shoot-Dreier nimmt, cuttet, screent und die Rollenspieler-Dinge macht. Also ja, in einer perfekten Welt hätte man einen Jonathan Kuminga, der diese Edel-Rollenspieler-Rolle annimmt. Und dann könnten wir vielleicht über die Warriors wirklich als ein Dark Horse Contender reden, aber die Chance, dass das passiert, halte ich nach wie vor leider für nahezu ausgeschlossen. Das bedeutet, die Wege werden sich über kurz oder lang, denke ich, dann trennen, aber für den Moment hat man sich nochmal zusammengerauft und jetzt sind wir alle sehr gespannt, wie das dann am Ende des Tages auch auf dem Parkett aussieht in 3 Wochen.
So ist es. Und sehr, sehr gespannt sind wir auch, wer NBA Champion werden wird 2026 und ich würde sagen, lass uns dann übergehen. Ich würde aus dem Bauch raus vorschlagen, dass wir oben anfangen, weil die oberen Plätze des Rankings dann doch relativ deutlich waren für mich. Wir können aber auch klassisch von hinten mit den Honorable Mentions und mit der 5 anfangen und uns dann hocharbeiten, wie du willst.
Boah, also auf YouTube, ich hatte ein West und East Power Ranking gemacht, habe ich mich von hinten nach vorne gearbeitet und mit den Honorable Mentions angefangen. Aber ich würde es dir überlassen. Entscheide du, wie du möchtest.
Ja, komm, dann fangen wir hinten an. Machen wir es klassisch.
Okay.
Ich muss sagen, ich habe, wenn du jetzt mehr Teams dabei hast, höre ich mir die Cases gerne an und werde da auch ein bisschen was dazu sagen. Natürlich hat man noch das ein oder andere Team im Kopf. Aber ich habe nur eine so richtige Honorable Mention, weil ich mich am Ende nicht so ganz entscheiden könnte, wem ich den Platz 5 geben möchte. Die Top 4 war sehr deutlich für mich. Und auf 5 habe ich dann so ein bisschen Benefit of the Doubt mäßig mich für eine Richtung entschieden. Und dementsprechend wäre meine eine große Honorable Mention quasi Platz 6, die Houston Rockets.
Okay, die habe ich auf Platz 5 und damit entsprechend hier mit dabei.
Okay, dann gehe ich stark von aus, dass du das Team, was ich dann auf Platz 5 habe, wirst du dann wahrscheinlich in den Honorable Mentions mit dabei haben.
Sind das die Minnesota Timberwolves?
Nein.
Okay. Hast du die Minnesota Timberwolves mit in deiner Top 5?
Nee.
Die Wolves sind keine honorable mention bei dir.
Na, ich habe sie dann schon noch mal ein kleines Stückchen hinter den anderen, also das andere Team. Ich sag's einfach, sind deine Lakers. Ich habe die Lakers auf 5.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Weil ich bei den Lakers, ich muss sagen, ich habe diese Übung, also die Timberwolves sind im Vakuum wahrscheinlich ein besseres Team als die Lakers. Stand jetzt. Aber ich habe das so ein bisschen aus der Brille, was braucht es, um meine Plätze 1 und 2 sind beides West-Teams. Ich schätze mal deine auch. Was bräuchte es, um in die Finals zu kommen? Und da bräuchte es entweder beide diese Teams oder mindestens eines dieser Teams zu schlagen. Höchstwahrscheinlich. Haben wir letztes Jahr bei den Celtics auch gesagt, dass man wahrscheinlich unbedingt die Celtics schlagen muss, um in die Finals zu kommen. War dann letztendlich doch nicht nötig, weil sie in der zweiten Runde sich schon verabschiedet haben. Aber sagen wir mal unterm Strich. Und das traue ich wiederum den Lakers tatsächlich mehr zu, weil sie dieses High-End-Outcome haben, weil sie die Möglichkeit, weil sie Luka Doncic haben, der ein Top-4-Spieler safe in dieser Liga ist, den wir beide in den Top 4 hatten. Du hattest ihn auf 2, ein Case, den ich sehr wohl eingesehen habe. Wir haben die Möglichkeit und vielleicht sogar fast schon die Erwartung auf eine Monster-MVP-Level Doncic-Season. Du hast LeBron James, wo natürlich alle Beteiligten hoffen, dass er nicht allzu sehr regressiert, aber auch da in beide unserer Meinungen zumindest noch ein Top-15-Spieler ist in dieser Liga. Und du hast einen Supporting-Cast, der mir nicht so schlecht gefällt. Ich bin optimistisch, ich weiß nicht genau warum, aber ich bin optimistisch, was die Ayton-Geschichte angeht. Du hast immer noch Austin Reeves, du hast, vielleicht kannst du Smart irgendwie reanimieren. Und dann traue ich es den Lakers tatsächlich mehr zu, diese beiden West-Teams zu schlagen, als den Rockets, wo ich mir jetzt nach dem Van Vliet-Ausfall, nachdem, das haben wir ja ausführlich besprochen letzte Woche, so viel Last jetzt auf den Schultern von Amen Thompson und von Reed Shepard liegen wird, was die offensive Creation angeht, bin ich bei den Rockets dann einen kleinen Tick zu pessimistisch geworden und habe mich für die Lakers an 5 entschieden. Und die Timberwolves vielleicht ein bisschen unterschätzt, vielleicht ein bisschen Disrespect für ein Team, das jetzt immerhin 2 Jahre in Folge in den Conference Finals war. Aber selbst wenn Edwards nochmal einen Sprung macht, du hast mit NAW einen deiner wichtigsten Rollenspieler der letzten Saison verloren. Ich sehe nicht so richtig, wo der Leistungssprung herkommen soll. Gobert ist ein Jahr älter, Conley ist ein Jahr älter. Dass ich mit einigermaßen breiter Brust sagen kann, ja, ich traue es den Timberwolves zu, die beiden großen Tiere im Westen zu besiegen. Das traue ich den Lakers, glaube ich, eher zu. Macht das Sinn?
Es macht irgendwo Sinn, dass die Lakers das höhere Ceiling haben wahrscheinlich, weil du einfach Luka und LeBron hast. Und Ceiling ist nun mal sehr, sehr wichtig, weil du kannst nur Meister werden aus Sicht dieser Teams, wenn du dein Ceiling erreichst.
Mhm.
Wenn du dann natürlich das höhere Ceiling hast, gibt dir das in dieser Übung die besseren Chancen, auch wenn du vielleicht grundsätzlich den niedrigeren Floor hast und der realistische Case halt bei dir auch niedriger ist, aber wenn halt dein Ceiling so hoch ist. Also ich sehe das schon irgendwo. Ich würde halt weder den Wolves noch den Lakers Stand heute eine realistische Chance geben, Meister zu werden. Ich hatte die Lakers in meinem West Power Ranking auf Platz 5. Da kann ich sie jetzt hier nicht in meinem gesamten NBA Power Ranking auf Platz 5 stellen.
Hm.
Das heißt, ich habe sie hier, weil ich es noch so ein bisschen durchgerankt habe, dann nur auf Platz 7. Und ich verstehe den Optimismus und teile ihn bezüglich Luka. Ich glaube, dass LeBron nicht zu sehr abbaut. Austin Reeves in einem Vertragsjahr jetzt wird, denke ich, sehr, sehr gute Leistung bringen. Ich bin optimistisch, was vor allem Ayton angeht, aber auch was Smart und Laravia angeht. Man bekommt Vanderbilt zurück und man kann halt auch noch den ein oder anderen Move machen jetzt innerhalb der Saison. Aber Stand heute ist das in meinen Augen nicht mal ansatzweise ein Team, was es mit den Oklahoma City Thunder vor allem aufnehmen kann. Ayton schön und gut, aber bei ihm hast du halt auch nicht nur die Fragezeichen bezüglich, ob er überhaupt noch ein guter Spieler ist, sondern auch in Sachen Verletzungsanfälligkeit. Und wenn er halt nicht spielen kann, ist dieser Frontcourt halt ein absoluter Joke. Und vor allem die Center-Rotation, weil da muss man wieder Jackson Hayes spielen lassen. Du hast immer noch keinen Spieler im Team, den du an einen SGA ranstellen kannst, an einen J-Dub ranstellen kannst, den du an einen Anthony Edwards, Kevin Durant, Amen Thompson in diesen West-Serien ranstellen kannst, den du an Nikola Jokic ranstellen kannst in der potenziellen Denver-Serie. Wenn die Lakers es irgendwie schaffen, den Andrew Wiggins zu bekommen, was ich nicht glaube, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass Pat Riley Bock hat, LeBron dabei zu unterstützen, nochmal Meister zu werden in einem anderen Jersey als dem der Miami Heat. Aber wenn man einen Andrew Wiggins oder einen Andrew Wiggins-Typ-Level-Spieler bekommen kann für ein Package um meinetwegen Kleber und Vincent drumherum, dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus, wenn Skinny Luca wirklich legit ist und in so guter Shape bleiben kann, dann ist alles möglich. Aber ich kann mich jetzt hier nicht guten Gewissens hinstellen und sagen, dass die Lakers ein Contender sind und dass die Lakers hier in irgendeiner Art und Weise auch nur den Hauch einer Chance haben, Meister zu werden, weil mit dem Roster aktuell sehe ich es leider überhaupt nicht. Die Wolves sonst zweimal miteinander in den Conference Finals. Ich verstehe voll, was du jetzt gesagt hast. Man hat Nickeil Alexander-Walker verloren. Einige der Kernspieler sind jetzt wieder ein Jahr älter und ihr Ceiling ist halt nicht so hoch. Ich bin sehr optimistisch, dass auch in der kommenden Saison Anthony Edwards den nächsten großen Schritt macht und wirklich in diese Top-5-Konversation reinkommt und dass die Lücke zwischen Edwards und den Top-4-Spielern in der NBA kleiner wird in der kommenden Saison. Ich glaube, dass jemand wie Jaden McDaniels den nächsten Sprung machen kann, dass von den jungen Spielern sich der ein oder andere weiterentwickelt und gehe deshalb davon aus, dass die Minnesota Timberwolves, die jetzt miteinander in den Conference Finals waren, sogar besser sein werden in der kommenden Saison. Auch hier hat es für mich nicht für die Top 5 gereicht, aber ich wollte sie als Honorable Mention mit dabei haben. Also ich habe, wenn wir jetzt gucken, ich habe 5 Ost, 5 West Teams besprochen in meinen jeweiligen Videos. Das macht 10 Teams insgesamt. Ich kann die Hawks hier nicht als Honorable Mention mit reinnehmen. Ich kann die Magic nicht mit reinnehmen und ich kann die Bucks nicht mit reinnehmen. Das waren die 3 Ost-Teams, die hier es dann einfach nicht reingeschafft haben, weil ich habe 2 Ost-Teams mit in meiner Top 5. Ich nehme an, du auch. Ich glaube,
ja.
In der Top 4 sind wir dann relativ d'accord. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir die komplett gleiche Reihenfolge mit den komplett gleichen Teams haben. Ich würde dann eher noch Teams wie die Clippers oder Warriors über ein Team wie Milwaukee oder über Atlanta stellen, meinetwegen. Aber ich habe eine Top 5, die ist mir relativ leicht gefallen. Und dann habe ich 2 Honorable Mentions mit den Wolves und den Lakers. Aber ich habe bei keinem dieser Teams so wirklich ernsthaft überlegt, sie hier auf Platz 5 zu stellen. Und ich glaube, selbst mit der Van Vliet-Verletzung sind die Rockets ein besseres Team als die Lakers und die Timberwolves.
Ja, absolut fair. Auch wieder ein bisschen die Upside-Geschichte. Ich traue es den Lakers halt einfach eher zu, die Thunder oder die Nuggets zu schlagen, als den Rockets ohne Van Vliet. Ich weiß nicht, wir reden seit Jahren immer kritischer über Kevin Durant, zumindest was ihn in dieser Rolle des Alpha-Tiers offensiv angeht. Und Van Vliet wäre wenigstens noch jemand gewesen, der dann meistens den Ball bringt, der den bisschen Shot-Creation-Lasten übernehmen kann, Ball verteilen kann. So hoch ich auch bei Amen Thompson bin, ich liebe den Jungen und ich glaube, er wird ein geiles Jahr haben. Aber ich weiß nicht, ob er dieser primären Point Guard-Rolle gewachsen ist an diesem Stadium seiner Karriere. Da ist einfach seine Scoring Gravity am Perimeter, glaube ich, noch zu klein. Ich liebe Reed Shepard, aber ich weiß nicht, ob Reed Shepard plötzlich jetzt von ziemlich buchstäblich 0 auf 100 ein Backup Point Guard von einem Contender sein kann. Da sind mir die Fragezeichen einfach noch ein Tick zu groß, aber natürlich absolut fairer Case, dass die Rockets definitiv ein besseres Regular-Season-Team sind als die Wolves und Lakers. Das wird sich dann auch, wenn wir unser Regular-Season-Power-Ranking in den nächsten beiden Wochen, wir haben noch nicht abgesprochen, ob wir mit dem Westen anfangen oder mit dem Osten anfangen nächste Woche, das wird sich da widerspiegeln. Also da werden die Rockets auf jeden Fall über den Lakers und über den Wolves sein, denke ich mal, in meinem Ranking. Aber was Titelchancen angeht, was High Upside angeht, da habe ich tatsächlich, glaube ich, lieber die Lakers auf 5. Aber dann reden wir hier von einer ähnlichen Bubble. Wären, ganz kurz noch in Honorable Mentions gefragt, dann können wir zu den Top 4 kommen, wären die Magic dein drittes Team im Osten, wenn du es jetzt so lange durchranken würdest, bis das dritte Ost-Team kommt?
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube auch. Vor da habe ich mir auch so ein bisschen ähnlich. So, wahrscheinlich krasses Regular-Season-Team. Wie groß sind dann die offensiven Probleme in den Playoffs? Aber ich sehe kein anderes Ost-Team, was dann wirklich so, außer, hey, die Jason Tatum-Videos sehen scary aus. Also, wer weiß. Ich würde es nicht ausschließen, dass wir Jason Tatum plötzlich dann wieder auf dem Feld sehen. Aber selbst dann sind die Celtics drumherum halt wahrscheinlich zu schwach.
Ja, und dafür müssen ja die Celtics auch erstmal überhaupt in die Playoffs kommen. Also, es kann sein, dass Mitte April Jason Tatum wieder einer der Top 5 Spieler der NBA ist. Wenn es die Celtics vorher nicht geschafft haben, in die Playoffs zu kommen, wird ihnen das relativ wenig bringen. Und bei diesem Kader, du hast es neulich ja schon mal sehr gut geziert, wie scheiße dieser Kader mittlerweile ist, kann ich mir echt vorstellen, dass die dann schon kaum noch ein Wörtchen mehr mitzureden haben bei der Vergabe der Playoff-Plätze. Dann reden wir doch mal über die beiden besten Teams der Eastern Conference, die wir hier beide auf 3 und 4 haben. Und es würde mich schocken, wenn sich unsere Reihenfolge da unterscheidet.
Na, mich würde es nicht schocken. Ich habe schon ein bisschen hin und her überlegt, wen ich auf 3 und wen ich auf 4 schiebe. Ich habe mich letztendlich für die Knicks auf 4 und die Cavs an 3 entschieden.
Ja, ich auch.
Okay. Ich finde, man kann den Case für die Knicks an 3 schon machen, wenn man der neuen Offense, und ich gehe schon davon aus, dass wir zumindest ein Stück weit eine neue Offense sehen werden unter Mike Brown, genug vertraut. Ich denke, die Knicks werden offensiv, und sie waren ja offensiv letztes Jahr schon, ganz schön krass unterwegs, vor allem in der Regular Season. Hatte man die auswendig?
Fünftbeste
Offense, ne? Okay. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das wieder so sein wird, dass es vielleicht sogar noch ein Stückchen nach oben geht. Es ist eine Offense, die dann, wenn sie richtig konzipiert wird und wenn sie ein bisschen versatiler gemacht wird, auch nicht mehr so leicht zu gameplanen ist für Gegner in den Playoffs. Das ist zumindest die Hoffnung. Die defensiven Fragezeichen mit Brunson und mit Cat sind natürlich weiterhin sehr, sehr groß. Mitchell Robinson würde helfen. Große Frage, wie gesund er bleiben kann. Aber die Cavs haben halt auch sehr große Fragezeichen und haben jetzt mehrere Jahre in Folge in den Playoffs ganz schön enttäuscht. Ich finde, man kann den Case für die Knicks an 3 machen. Aber bei den Cavs, sie sind das einzige Team mit Ausnahme der Lakers hier in meinen Überlegungen oder generell das einzige Team, die meiner Meinung nach 2 Top-15-Spieler hatten. Ich hatte Mobley in der Top-15 mit drin und Mitchell natürlich auch, knapp außerhalb der Top-10. Das ist schon was wert. Plus du hast halt im Vergleich zu den Lakers dann noch einen viel besseren Supporting-Cast dazu mit Garland, mit Allen, mit Hunter und Co. Ja, selbst wenn sie in den Playoffs wieder strugglen, und da würde ich fast schon von ausgehen, also ich glaube jetzt nicht, dass es plötzlich eine super geölte Playoff-Maschine sein wird, aber dann haben sie wahrscheinlich trotzdem noch ein höheres Outcome als die Knicks. Und wenn es dazu kommen sollte, Conference Finals, Cavs gegen Knicks, dann würde ich Stand heute knapp. Ich denke, es wird eine knappe Serie, aber ich würde mit den Cavs gehen. Und du ja offensichtlich auch.
Auf jeden Fall. Wir sind beide anscheinend sehr optimistisch, was die New York Knicks angeht. Ich hatte über ihre neue Offense und wie das aussehen könnte und warum das so unaufhaltsam sein wird, auch ein Video gedroppt vor wenigen Tagen, wo ich gesagt habe, mein Tipp ist, dass die New York Knicks die statistisch beste Regular Season Offense in der kommenden Saison in der NBA haben werden. Mike Brown hat alle richtigen Dinge gesagt, was die Rolle von Karl Anthony Towns als offensives Hub am Perimeter angeht, was Jalen Brunsons Off-Ball Usage und Catch-and-Shoot-Dreier Volumen angeht, was die Rolle von Mikal Bridges angeht, was man macht in Sachen Five-Out-Spacing und Ball-Movement. Das macht schon alles sehr viel Hoffnung und das ist auch kein leeres Gerede oder dass wir überreagieren, weil wir haben ja auch schon gesehen, dass Mike Brown das in Sacramento sehr, sehr erfolgreich gemacht hat mit ähnlichem Personal, mit einem guten Passing-Big-Man, den er da in Sabonis hatte, mit einem guten balldominanten Point Guard in De'Aaron Fox und er hat ja gezeigt, dass er das dort ja auch hinbekommen hat. Ich sehe keinen Grund, warum er das in New York nicht konnte. Wir haben beide gesagt gehabt nach der Thibodeau-Entlassung, dass das eine schwierige, riskante, aber wahrscheinlich richtige Entscheidung war und dass Mike Brown jemand ist, der in den Playoffs das Ceiling dieses Teams erhöht und jemand ist, dem wir es eher zutrauen, das Maximum aus diesem bärenstarken Kader rauszuholen. Und die Knicks haben einen bärenstarken Kader. Und wenn wir uns überlegen, was waren ihre Schwachstellen in der letzten Saison? Playoff. Offense, die stagniert ist, die dann am Ende gegen die Pacers nicht gut genug war. Sie waren überraschend defensiv imposanter, als sie es offensiv waren in der Postseason in all diesen 3 Serien, in denen sie gespielt haben. Und das ist in den Playoffs offensiv stagniert, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und die zweite Schwäche dieses Kaders in der letzten Saison war halt ihre Bank. Das war ja was, was du immer wieder auch angesprochen hast im Verlaufe des Jahres, dass man super abhängig von dieser Starting Five ist. Und man hat eine Menge gute Sachen gemacht in Sachen Bankrotation. Man hat Jordan Clarkson reingeholt, man hat Malcolm Brogdon reingeholt, man hat Yabusele reingeholt. Und das ist jetzt schon, wenn wir noch McBride mit reinrechnen und dann Josh Hart, der eventuell von der Bank kommt, sollte Mitch Robinson starten, dann ist das eine bärenstarke 9-Mann-Rotation. Also wenn wir uns überlegen, dass du Brunson, Anunoby, Bridges, Towns und Robinson starten lässt, was ich machen würde. Und dann bringst du Hart, McBride, Clarkson, Unyabusele von der Bank. Mit der Möglichkeit, noch einem Huporti eventuell Minuten zu geben. Brockton hier und da mal in der langen regulären Saison. Das ist eine bärenstarke Rotation. Die Knicks haben ein wahnsinnig hohes Ceiling, wenn das offensiv klickt und man defensiv gerade sollte jemand wie Mitch Robinson fit bleiben, mit diesen Twin Towers auch einigermaßen gut funktionieren, den guten Perimeter-Defendern Hart, McBride, Ananobi und Bridges da einen guten Job machen, dann halte ich die Knicks für ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes und gefährliches Playoff-Team. Hier trotzdem nur auf Platz 4, weil wir können uns nicht sicher sein, wie es funktioniert. Wir müssen es erstmal ein bisschen abwarten. Und die Cavaliers sind halt auch bärenstark. Ich glaube, die Cavaliers werden mehr Regular-Season-Siege holen, heißt entsprechend auch den Heimvorteil in so einer potenziellen Playoff-Serie haben. Und das Mindset der Cavaliers ist einfach so ein bisschen, wir lernen aus den Fehlern und Rückschlägen der letzten Saison, gerade in dieser Pacers-Serie. Wir hoffen, dass sich unsere wichtigen Spieler nicht wieder verletzen, dass Garland nicht wieder angeschlagen sein wird, dass Mobley nicht wieder angeschlagen sein wird. Wir haben einen Lonzo Ball reingeholt, der, sollte er fit bleiben können, wahnsinnig hilft als Connector, als Shooter. Ich liebe diese Offseason-Verstärkung und ich halte Lonzo auch für einen der großen und bedeutenden X-Faktoren der kommenden Saison im Titelrennen. Und dann hast du irgendwo auch sicherlich die Hoffnung, dass Mobley noch einen Sprung macht, was er mit Sicherheit machen wird. Du hast die Hoffnung, dass Garland noch einen Sprung macht. Mitchell ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Das Team ist eingespielt. Und du lernst halt vielleicht irgendwo auch aus Rückschlägen. Und dementsprechend halte ich die Cavaliers für ein gefährlicheres Team. Aber wir sind uns einig, du hast es auch gerade gesagt, sie sind nicht über jeden Zweifel erhaben. Sie sind ein Team, was Jahr für Jahr in der Postseason nicht so richtig an das Level anknüpfen kann, was sie davor hatten. Das kann sein, dass sich dieser Trend auch beibehält. Von daher könnte das ein wirklich offenes Duell werden mit einer 55% Chance für die Cavaliers und einer 45% Chance vielleicht für die New York Knicks. Aber, und dann darfst du auch wieder, ich glaube sowohl, dass die Cavaliers die Knicks in einem Duell in den Eastern Conference Finals oder Semis schlagen würden. Ich glaube auch außerdem, dass die Cleveland Cavaliers eine bessere Chance hätten gegen die beiden West-Teams, über die wir dann jetzt gleich reden werden.
Das stimmt und ich würde einfach nur noch einen Faktor mit anbringen. Ich halte es für wahrscheinlicher und das ist auch der Vergleich, wenn ich drüber nachdenke, wie ich letzten Sommer über die Cavs gedacht habe. Da war halt einfach noch, oder besser gesagt vorletzten Sommer. Letzten Sommer war ja, Kenny Atkinson kommt rein als neuer Coach, da wusste man noch nicht so ganz, wie wird das funktionieren, was wird der bringen. Es hat in der Regular Season fantastisch funktioniert. In den Playoffs dann wieder nicht mehr so hundertprozentig, aber du hast jetzt einen Coach und einen Staff, dem ich es deutlich mehr zutraue als eben zuletzt JB Bickerstaff, die nötigen Adjustments zu finden. Also, dass die Cavs ein besseres Playoff-Team sein werden, zum einen wegen Coaching, zum anderen, weil sie Spieler haben, die noch große Schritte nach vorne machen könnten, vor allem natürlich Mobley, halte ich für wahrscheinlicher, als dass die Knicks ein deutlich besseres Playoff-Team sein werden, als sie letztes Jahr waren. Jetzt kannst du natürlich sagen, die Knicks waren letztes Jahr ein besseres Playoff-Team als die Cavs. Das stimmt. Aber Brunson und Cat haben vielleicht nicht auf ihrem Peak agiert, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ananobi und Bridges waren beide nicht schlecht in den Playoffs. Wo ist da das Wachstum, sage ich mal? Vielleicht kommt ein bisschen Wachstum durch eine versatilere, bessere Offense. Die Defense, sind dir so ein bisschen die Hände gebunden mit dem Personal? Also ich sehe das Playoff-Wachstum der Cavs für vielversprechender an als das Playoff-Wachstum der Knicks, wenn das Sinn macht. So, das war noch ein Gedanke, den ich jetzt gerade hatte.
Auf jeden Fall.
Lass uns gerne mit den Top 2 weitermachen. Wir springen jetzt hier echt relativ schnell durch, aber ich glaube, wir müssen es ja auch nicht erzwingen, wenn jetzt hier nicht die allerkrassesten Analysen anstehen. Ich denke, wahrscheinlich auch keine Diskussion, oder? Nuggets an 2, Thunder an 1. Fertig.
Genau so habe ich es auch. Ich liebe dieses Denver Nuggets-Team.
Oh yeah.
Ich halte sie für wahrscheinlich den großen Gewinner der Offseason. Und auch das hatte ich neulich schon mal in einem Video gesagt. Ich glaube, dass dieser Kader die Chance hat, besser zu sein als ihr Meisterkader in 2023. Was nichts heißen muss, da die Konkurrenz in 2025 wahrscheinlich heftiger ist, beziehungsweise dann in 2026 sein wird, als sie es 2023 war. Müssen ehrlich sein, im Nachhinein, da hatten die Denver Nuggets nicht allzu viel Konkurrenz mit den Suns in Runde 2 und den Lakers in den Conference Finals und den Heat dann am Ende im Finale. Da wird man potenziell auf andere Kaliber jetzt nächstes Jahr treffen. Nichtsdestotrotz, ich mag diesen Kader mehr und ich glaube, der Kader kann besser sein. Und Nikola Jokic kann durchaus mehr Hilfe haben jetzt in der kommenden Spielzeit, als er es jemals hatte in Denver. Der Trade...
Lass mich da, sorry, ganz kurz einhaken. Es ist ein bisschen eine Philosophiefrage. Ich glaube, der Kader im Ganzen, kann man glaube ich sogar sagen, ist besser als der Championship-Kader. Aber die Komponente von einem zweiten Top-20-Level-Spieler, der Jamal Murray halt damals war, die fehlt, glaube ich. Also ich traue Murray nicht zu, dass er dieses...
20-Spieler war. Aber er war damals besser, als es heute ist.
Glaubst du nicht, dass Jamal Murray damals in dieser Playoff-Form ein Top-20-Spieler war? Ja, also ich würde es jetzt auch nicht auf den Tod verteidigen. Das war jetzt so aus dem Bauch raus gesagt.
Unsere Top-20-Rankings von damals?
Das ist eine gute Frage, bestimmt. Also ich habe auf jeden Fall
Ich hatte ihn auf gar keinen Fall mit drin. Also ich hatte Murray, das muss ja dann in der 2022er-Saison gewesen sein, beziehungsweise selbst, als wir dann... Also es kann sein, dass wir 2023 angefangen haben. Da haben wir angefangen haben mit Top 20. Ich hatte Murray auf gar keinen Fall mit dabei. Auf gar keinen Fall.
Ich auch nicht. Aber da war ja dann schon wieder ein Jahr dazwischen, in dem er... Also ich hatte... Oh, wow. Ich hatte Murray 2023 auf Platz 22. Das überrascht mich dann jetzt aber doch ein bisschen. Ich guck mal, ich habe mir in meinen Notes das jeden Tag NBA Consensus Ranking notiert, Jahr für Jahr. Aber ich glaube, da habe ich auch erst 2023 mit angefangen. Ja, leider. Da war er im Consensus Ranking auf 19 sogar. Wow. Also nach Meinung des Consensus Gremiums war er sogar 2023 noch ein Top 20 Spieler. Das ist
also
vielleicht
ich hatte 2023, hab's gerade hier. Ich hatte Trey auf 20, Fox 19, George 18, Halliburton 17, Mitchell 16, Morant 15 und dann kommen halt so LeBron, Shea an 13. Was 2023 schon ziemlich hoch war.
Ja,
Shea.
Das stimmt.
Und dann bei den Honorable Mentions hatte ich dann Zion. Hatte ich Edwards? Edwards gar nicht mit drin in 2023. Alter, wir sind weit gekommen mit Anthony Edwards. Ja, da war Edwards, Brunson war nicht mit drin, Siakam. Und dann hatte ich Murray mit so in dieser Range, wo auch Jaylen Brown mit drin war und Bam Adebayo. Aber ernsthaft überlegt, auf gar keinen Fall bei Murray. Weder in 22 noch in 23.
Okay, alles klar. Aber dann lass es Top 30 sein, egal. Aber selbst einen Top 30 Spieler, einen weiteren, haben sie höchstwahrscheinlich, also außer Cam Johnson macht einen riesigen Sprung, nicht in diesem Kader. Also das ist vielleicht so ein bisschen eine Philosophiefrage. Der Kader ist im Ganzen, im Bigger Picture deutlich besser. Ich weiß nicht deutlich, aber ich glaube, er ist besser. Aber dieser zweite Star-Level-Spieler, der fehlt halt wahrscheinlich.
Ja, da würde ich dir zustimmen.
Okay, sorry für die Unterbrechung, das war jetzt nur so ein Gedanke zum Kader,
alles gut,
den ich
alles gut.
Zwischendurch
ich
hatte.
Ich würde nicht ausschließen, dass Murray für einen Monat diese Form nochmal erreichen kann, aber jetzt auf die komplette Saison gesehen, auf einen kompletten 2,5-monatigen Playoff-Run hoffentlich gesehen, wahrscheinlich eher nicht. Nichtsdestotrotz, wie du ja gerade auch selber gesagt hast, der Kader ist besser. Dieser Cam Johnson-Trade ist einer der besseren in meinen Augen der jüngeren NBA-Vergangenheit.
Mhm.
Ich kann kaum in Worte fassen, müssen wir jetzt nicht erst wiederholen, wir hatten es auch damals dann durchgekaut, kaum in Worte fassen, was für ein Upgrade Cam Johnson an beiden Enden des Parketts gegenüber Michael Porter Jr. ist. Dann hat man zum ersten Mal, seitdem Joker einer der besten Spieler der Welt ist, beziehungsweise der beste Spieler der Welt ist, einen guten Backup-Center. Die DeAndre Jordan als Backup-Center-Zeiten sind vorbei. Man hat mit Jonas Valanciunas eventuell den besten Backup-Center der NBA in den eigenen Reihen. Unabhängig davon, dass man auch den besten Center der NBA in den eigenen Reihen hat. Und ich würde David Adelman sogar zutrauen, einfach aufgrund von Spaß an der Freude, auch ab und zu vielleicht mal beide spielen zu lassen. Und zu sagen, ey, Defenses, was macht ihr jetzt dagegen? Also die Big-Man-Rotation der Nuggets ist um Welten besser, als sie es in der Vergangenheit war. Und damit hat man einfach auch eine große Schwäche dieses Teams ausgemerzt. Bruce Brown ist wahrscheinlich nicht mehr der Spieler, der er mal war und der 2023 war. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass er trotzdem diesem Team helfen kann. Und dann reden wir hier über eine 9-Mann-Rotation, bestehend aus einem Jamal Murray, einem Christian Brown, der 24 ist und sich Jahr für Jahr weiterentwickelt und dessen Entwicklung noch nicht zu Ende ist, einem Cam Johnson auf der 3 und dann einem Aaron Gordon auf der 4, der den besten Basketball seiner Karriere gespielt hat letztes Jahr. Es ist halt nicht nur, dass Cam Johnson im Vakuum ein besserer Spieler ist als Michael Porter Jr., sondern auch, was für einen Impact er haben wird auf jemanden wie Aaron Gordon, der letztes Jahr auf einmal angefangen hat, Pull-Up-Dreier zu nehmen und als Creator einen richtig guten Job zu machen und der mittlerweile auch ziemlich gut werfen kann. Plus, dass jetzt ein Cam Johnson als Perimeter-Lockdown-Defender auf einmal da ist, erlaubt es Aaron Gordon, mehr wieder dieser Weakside-Lowman, Rim-Protector, Help-Defender am Korb zu sein und dort dann auch entsprechend als Rebounder zu helfen. Also die Nuggets werden auch in meinen Augen ein deutlich besseres Rebounding-Team sein, einfach weil du jetzt Gordon näher am Korb behältst, du Jokic näher am Korb behältst und du mit Valanciunas auch ein klasse Rebounder in den Backup-Minuten hast. Also ich erwarte einen riesigen Sprung in Sachen Rebounding und Rim-Protection in Denver. Aber zurück zu meiner neuen Mann-Rotation. Du hast dann Gordon auf der 4 und Jokic auf der 5 und dann kannst du von der Bank, wie angesprochen, Valanciunas bringen. Du kannst einen Bruce Brown von der Bank bringen. Du kannst von den jungen Spielern jemanden wie Strapper, du kannst Peyton Watson von der Bank bringen, die letztes Jahr auch Ansätze gezeigt haben. Du hast eventuell jemanden wie Kessler Edwards noch. Du kannst Tim Hardaway in der Regular Season hier und da mal einsetzen. Das ist eine bärenstarke Neun-Mann-Rotation. Und wenn wir dann überlegen, dass die Denver Nuggets mit diesem Wacken-Kader aus der letzten Saison die Thunder in eine 7-Spiele-Serie gepusht haben und am Rande der Verzweiflung hatten und am Rande des Abgrundes hatten, und wir jetzt gucken, was für riesige Schritte die Nuggets gemacht haben, jetzt in dieser Offseason, dann freue ich mich jetzt schon und drücke jetzt schon alle Daumen, die ich habe, dass diese beiden Teams in den 2026er Playoffs aufeinandertreffen, weil das wird ein Battle für die Geschichtsbücher. Das wird das Battle der Bastarde NBA-Style 2026, weil das sind zwei absolute Schwergewichte und in meinen Augen die mit Abstand beiden besten Teams der NBA. Denver Nuggets, der beste Spieler der Welt, hat das beste Squad an seiner Seite, das er jemals an seiner Seite hatte. Und das kann nur gut sein für das Titelrennen in 2026.
Da stimme ich dir zu 100% zu und habe auch tatsächlich nichts hinzuzufügen. Es gibt minimale Fragezeichen bei den Nuggets, was die Defense angeht, so wie immer. Aber im Großen und Ganzen ist das ein brutal gutes Team und wird nur noch getoppt. Natürlich von den Oklahoma City Thunder, vom amtierenden Champion. Und auch hier, ich weiß nicht, wie viele Worte wir überhaupt verlieren müssen. Das ist ein Team, das ist Champion geworden und zwar verdient. Nicht super dominant. Du musstest in 7 gegen die Nuggets, du musstest in 7 gegen die Pacers. Hattest dort das Glück, dass sich Halliburton verletzt hat im ersten Viertel. Wer weiß, vielleicht hätte das auch ein bisschen anders ausgehen können. Aber letztendlich ist man hochverdient Champion geworden. Man hat 68 Spiele gewonnen in der Regular Season letztes Jahr mit einer historischen Defense, obwohl man im Grunde die gesamte Saison ohne einen von Isaiah Hartenstein und Chet Holmgren verbracht hat. Ich denke, in unserem Regular Season Power Ranking nächste oder übernächste Woche, je nachdem wann wir den Westen dran nehmen, wird eine große Frage sein, ob die Thunder A, die 70 knacken und B, vielleicht sogar die Rekord 73 knacken. Ich würde bei diesem Team absolut gar nichts ausschließen, weil eben die großen Säulen des Championship Runs allesamt noch relativ jung sind. Gut, Shea ist jetzt in einem Alter, ob da jetzt noch die allerriesigsten Sprünge von seinem ja sowieso schon irren Level zu erwarten sind, weiß ich nicht. Aber J-Dub, Chad sind noch junge Hüpfer im Großen und Ganzen, im Großen und NBA-Ganzen. Cason Wallace kann einen Schritt machen. Nikola Topic kommt da jetzt überhaupt erst rein in diese Gleichung. Das ist ein brutales Team und alles andere als die Thunder auf dem Platz 1 hier zu haben, was den Top-Favoriten auf einen Repeat angeht, wäre, glaube ich, Majestätsbeleidigung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, wie hungrig man sein wird, wie viel Championship-Hangover, ähnlich wie das bei den Boston Celtics in der letzten Saison gesehen haben, dann da ist. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man wieder so viele Spiele gewinnt, zumal die Thunder halt auch relativ verletzungsfrei dann geblieben sind, gerade in Sachen Shea und in Sachen J-Dub als womöglich ihre beiden besten Spieler, womöglich, vielleicht auch nicht, je nachdem, ob man dann Chet oder J-Dub höher rankt als den anderen. Da ist man letzte Saison schon gut durchgekommen, man war super hungrig. Das kann kommende Saison durchaus anders sein. Ich glaube, man wird First Seed. Ich glaube, dass man eher noch besser sein wird, erfahrener sein wird, die jungen Spieler sich weiterentwickeln und gerade mit Topic man dann ja auch noch jemanden reinbekommt. Ja, wir müssen nicht viele Worte über OKC verlieren. Sie sind das beste Team der NBA. Sie sind der große Favorit. Sie haben hier die Chance auf eine Dynastie. Und ja, mehr Worte habe ich da auch eigentlich gar nicht zu verlieren. Also was willst du mehr? Der Coach ist wieder ein Jahr erfahrener. Man hat so ein bisschen was wir letztes Jahr ihnen noch angekreidet haben, als wir gesagt haben, ja gut, der Kader ist da, die Stars sind da, die Defense ist da, aber Playoff-Schlachten müssen halt auch erst noch geschlagen werden, Erfahrung muss erst noch gesammelt werden, eingespielt muss man erst noch werden. All das hat man ja jetzt gemacht. Man ist eingespielt, man hat die Erfahrung gesammelt, man hat 2 Game Sevens gewonnen auf dem Weg zum Titel. Man hat jetzt nicht mehr diesen Druck. Also ich wüsste nicht, was wir da jetzt groß finden wollen an Schwachstellen. Die Bank, die Stars, die Starting Five, die Offense, die Defense, das Coaching. Da ist alles da.
Yes, sir. Dem habe ich jetzt wiederum nichts mehr hinzuzufügen. Kleiner Recap. Oklahoma City Thunder natürlich auf 1, der Top-Favorit auf den Repeat. Platz 2 Denver Nuggets, Platz 3 Cleveland Cavaliers, Platz 4 New York Knicks. Insofern waren wir uns einig. Ich habe dann auf 5 mich knapp für die Lakers entschieden. Du hast auf 5 die Rockets, hattest du jetzt letztendlich auf 5, oder? Okay. Mhm. Und Honorable Mentions, wir haben Richtung Tim Minnesota gedacht. Wir haben vielleicht sogar ein bisschen Richtung anderes LA-Team. Aber eigentlich sind es so diese 6 oder diese 7, wenn man die Wolves mit reinnehmen möchte. Die es vermutlich unter sich ausmachen. Aber hey, es hat auch, glaube ich, niemand von uns damit gerechnet, dass die Indiana Pacers in den NBA Finals landen letztes Jahr. Also was wissen wir schon? Wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Ich hätte noch eine Trivia dabei für dich, wenn du Lust hast.
Unbedingt.
Die ist geklaut von Saturday Slam and Jam, wie so oft bei mir. Und ich fand die super geil, weil sie nicht schwierig ist. Man kommt drauf, aber man muss ein bisschen um die Ecke denken. John Collins hat seit seinem Liga-Eintritt, und das gebe ich dir jetzt kurz nochmal dazu, wann das war, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Die Saison 2018-19 war seine erste, nee, stimmt nicht, 17-18 war seine erste in der NBA, also seit 2017. 145 Double-Doubles gesammelt. Und es gibt nur 4 Spieler, die in derselben Zeit, seit 2017, mehr Double-Doubles haben als John Collins und die nicht All-Star geworden sind in dieser Zeit. Das heißt, wir suchen jetzt die 4 Non-All-Stars mit mehr Double-Doubles seit 2017 als John Collins. Und ich kann dir als Tipp mit auf den Weg geben, wir suchen keine Punkte-Assists-Dudes. Also es handelt sich hier rein um Punkte-Rebounds, Double-Doubles.
Also das ist eine wahnsinnig geile Frage.
Gell? Habe ich mir auch gedacht. Und ich habe live mitgeraten und ich kann dir sagen, ich bin auf 3 von 4 gekommen. Also es ist machbar.
Ich habe keinen blassen Schimmer. Haben wir einen dieser Namen heute mal besprochen?
Ja, tatsächlich. Einen Namen haben wir besprochen und ein weiterer spielt bei einem Team, das wir besprochen haben. Wir haben aber ihn nicht erwähnt.
Ist Jonas Valanciunas einer der Namen?
Genau, das ist einer.
Ist Steven Adams einer?
Nein.
Ist... Was für Teams haben wir denn heute besprochen? Nicht All-Star. Draymond Green?
Na, Draymond Green war wahrscheinlich...
War der mal All-Star seit 2018?
2017. Also ja, 2018 wäre dann bestimmt, oder? Warte. Ja. In der Saison 17-18 war er All-Star und 2022 dann sogar nochmal.
Krass. Gobert war bestimmt auch All-Star, oder?
Ja.
Ja, safe. Alter. Sind's Center?
Alles Center, ja. Und alles Dudes, die man als krasse Rebounder so im Kopf hat.
Ich brauche Hinweise. Sag mir mal das eine Team, von dem wir heute geredet haben, aber wo wir nicht über den Spieler geredet haben.
Rockets.
Capella?
Yes. Der war, glaube ich, Platz 1. Also der war ja wirklich sowohl in Atlanta als auch davor in Houston.
Machbar, ja.
Double-Double-Maschine. Der andere hat... Also ein bisschen zu spät angezogen in der Saison, hätte aber vielleicht sogar einen All-Star-Case gehabt letztes Jahr. Aber hat es eben nicht geschafft und deswegen hier eligible für diese Lösung. Hat sehr, sehr viel Liebe von uns bekommen im letzten Saisonverlauf.
Mobley?
Nee, der war All-Star, meine ich.
Ja, stimmt. Ja, wir haben über die Starter, ja, stimmt. Wir haben über Towns und Mobley als Starter geredet.
Ja.
Klar, war auch so dumm. Dumm von mir. Gib mal irgendeinen weiteren Tipps, Team oder irgendwie sowas.
Western Conference. Das Team will ich dir nicht geben, sonst ist es zu einfach. Also Starting Center in der Western Conference.
Ja, da muss ich mir jetzt mal kurz nebenbei die West-Tabelle.
Und bei dem anderen, also bei dem vierten Namen, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo der spielt. Ah, okay, alles klar.
War Zubats All-Star?
Nein.
Das ist Zubats, den, oder?
Genau, Ivica Zubats. Ja. Und der vierte wurde vom Westen in den Osten getradet im Laufe der letzten Saison, hat aber bei beiden Teams dann nicht sonderlich performt, sag ich mal.
Ist jemand so wie Drummond?
Nee, weil der All-Star wurde tatsächlich. Aber Das wäre natürlich ein naheliegender. Aha. Das genau den wurde nämlich auch genannt in der Slam and Jam Folge. Der war 2017/18 tatsächlich All-Star. Crazy. Zum zweiten und dann letzten Mal. Alter, der hat Andre Drummond 2015/16 14,8 Rebounds pro Spiel. Dann 13,8. 2017/18 16 Rebounds pro Spiel. Dann 15,6, dann 15,2. Der Dude hat 1, 2, 3, 4 Saisons mit 15 plus Rebounds pro Partie. Crazy.
Es ist Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, wirklich.
All-NBA Third Team Andre Drummond 2016. Der vierte ist Yusuf Nurkic.
Ah.
Also das
hätte man auch drauf kommen können, ja.
Hätte man, ja, aber das war auch der eine von den Vieren, auf den ich gestern nicht gekommen bin beim Mitraten. Alright, das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, wir lassen mal noch offen, ob wir mit Westen oder Osten, lass mal die Community entscheiden. Lass mal eine kleine Umfrage machen auf Insta. Mhm. Dann sollt ihr, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, entscheiden, ob wir nächste Woche erst den Osten besprechen und dann die Woche drauf den Westen oder andersrum. Ansonsten, was bleibt zu sagen? Patreon.com/DoubleStepBack. Wie immer, wären wir sehr dankbar, wenn ihr da mal vorbeischaut. Gönnt euch Holy über unseren Link. Schaut bei unseren anderen Partnern vorbei. Damit hilft ihr uns immer sehr weiter. Und ansonsten natürlich vor allem vielen, vielen Dank von Herzen, wie immer, fürs Einschalten, für euren Support. Macht's gut, Freunde. Bis nächste Woche. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.